wenn ich daran zurückdenke, was ich damals für ein Gefühl hatte, als ich diesen kurzen Scheitermoment in meinem Volontariat hatte, würde ich sagen, lasst euch nicht einreden, ihr könnt die Sachen nicht.
Hi und herzlich willkommen bei Lehrjahre Nummer 3 mit Claire Devlin. Claire ist 26, sie ist Journalistin beim WDR, aber vor allen Dingen steht sie bei Instagram vor der Kamera. Dort arbeitet sie für den Kanal Mädelsabende, den mittlerweile über 130.000 Follower jeden Tag gucken und wo Claire zusammen mit ein paar anderen über feministische Themen und Aktuelles berichtet. Weniger als ein Jahr nach dem Start des Kanals haben die schon den Grimme Online Award, also einen der wichtigsten Journalismuspreise in Deutschland, gewonnen. Und sie werden oft als Beispiel dafür genannt, wie man guten Journalismus auf Instagram machen kann. In der Folge erfahrt ihr aber von Claire, dass das nicht immer so einfach war. Und sie berichtet zum Beispiel davon, wie es so ist, wenn man am Anfang Themen wie Menstruationstasse, Verhütung, Orgasmus etc. professionell seinen Chefs vorschlagen muss. Und generell gibt sie uns einen Einblick davon, wie man mit dieser Kombination Instagram und Feminismus bei einem eher traditionellen Sender wie dem WDR so ankommt. Von ihr wollte ich deshalb wissen, Claire, wie mischt man einen Laden auf? Wenn ihr euch das mal angucken wollt, was die bei Mädelsabende machen, dann schaut mal auf Instagram vorbei unter Mädelsabende mit AE oder auch bei mir auf dem Kanal unter Lehrjahre-Podcast findet ihr ein paar Ausschnitte von Claire. Wenn euch diese Folge gefällt, dann abonniert gerne diesen Podcast und bewertet und kommentiert und teilt und erzählt euren Freunden davon. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Claire Devlin bei Lehrjahre Nummer 3. Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Streber oder Coolkid?
Streber.
Homeoffice oder Büro?
Homeoffice.
Arbeitshandy am Wochenende an oder aus?
Leider an.
Festanstellung oder Selbstständigkeit?
Oh, Selbstständigkeit, auf jeden Fall.
Weit vor der Deadline fertig oder alles auf den letzten Drücker?
Weit vor der Deadline fertig.
Lange Mittagsdates oder eher Salat am Schreibtisch?
Eher Salat am Schreibtisch, auch leider.
Am liebsten immer auf Achse oder stabile Homebase?
Stabile Homebase.
Instagram oder Fernsehen?
Oh, Instagram.
Hallo Claire, willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Erste Frage. Heute ist Mittwoch, 17 Uhr. Wir sitzen in deiner Wohnung in Köln. Wie war dein Tag bisher?
Auch ganz gut eigentlich. Ich habe Masterarbeit gemacht, von daher ein bisschen eintönig, aber ich komme voran, von daher bin ich recht positiv.
Ist es ein typischer Tag?
Ich würde sagen nicht. Also ich habe jetzt dieses Jahr so ein paar kleine Inseln mir gebaut, wo ich meine Masterarbeit mache, aber prinzipiell ist das eher ein untypischer Tag, weil ich eher tatsächlich arbeite und nicht Sachen für die Uni mache, also arbeite, um wirklich Geld zu verdienen. Von daher, ich genieße die Tage eigentlich, wo ich Masterarbeit mache, weil da ist mein Arbeitshandy aus und ich bin für die Leute nicht erreichbar, aber so richtig typisch ist der tatsächlich nicht.
Und warum machst du überhaupt einen Master? Es läuft doch eigentlich schon alles ganz gut, was du im richtigen Job sozusagen machst, oder?
Das stimmt, guter Punkt. Ich hatte tatsächlich so vor 2,5 Jahren ungefähr so den Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich hatte meinen Bachelor fertig, ich war im Ausland, ich habe irgendwie angefangen zu arbeiten, ich hatte mein Volontariat, also meine Redakteursausbildung fertig beim WDR in Köln. Und dann dachte ich so, okay, entweder du machst halt jetzt so weiter und hast halt irgendwie den Job, den du gerade machst, also irgendwie als Autorin, freiberuflich für verschiedene WDR-Formate, oder ich entwickle mich nochmal in eine bisschen andere Richtung, um die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch an irgendeinem Punkt in meinem Leben zu sagen, ich mache nochmal was anderes. So, das mache ich jetzt nicht für immer. Und das war dann für mich so der Punkt zu sagen, okay, ich mache nochmal einen Master.
Ist es also so ein bisschen auch ein Backup-Plan?
Voll. Aber ich glaube, langsam wird es so eher zum Nummer-eins-Plan. Also gerade shiftet das so ein bisschen, dass das, was ich vorher gemacht habe, mir auch immer noch total viel Spaß macht. Aber ich so merke, mit der Zeit bin ich immer unzufriedener in meinem alten Job, sag ich mal, wobei der alte eigentlich auch der aktuelle ist, und entwickle mich quasi immer weiter hin zu dem, was ich jetzt eigentlich in meinem Master neu gelernt habe und wo ich so merke, okay, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Du machst ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Stell dir vor, du bist auf einer Party und jemand stellt dir die klassische Frage, und was machst du so? Was ist dann deine Standardantwort?
Ich sage eigentlich immer, ich mache Instagram, und dann sind die meisten Menschen erstmal so ein bisschen verwirrt, weil die denken dann so, okay, ist sie vielleicht eine Influencerin und ist sie vielleicht so jemand, der irgendwie so ja, Werbung macht für Produkte und dafür Geld bekommt? Und dann sage ich immer so, auf gar keinen Fall. Also ich bin keine Influencerin. Ich mache halt Instagram für den WDR in einem journalistischen Format für junge Frauen. Und dann sind alle auch erstmal verwirrt, dann zücke ich mein Handy und würde das denen zeigen. Dann sind die meisten je nach Alter so ein bisschen so, ah, okay, verstehe, das machst du. Und dann sage ich immer noch, okay, ich mache auch noch ein bisschen so YouTube vor der Kamera. Manchmal bin ich auch hinter der Kamera als Autorin und ich gebe noch Seminare, um den Menschen das zu erklären, was ich eigentlich mache, damit sie das auch machen können.
Aber du sagst gar nicht zuerst, dass du Journalistin bist.
Nee, tatsächlich nicht. Lustig, das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, ich sag eigentlich immer, ich mache Instagram.
Weil dir die Plattform, auf der du das machst, so wichtig ist oder weil es halt auch direkt ein bisschen spezifischer und ein bisschen spannender ist, als zu sagen, ich bin Journalistin?
Ich glaube, weil die Plattform meine Arbeit so krass definiert, dass ich die immer an erster Stelle setzen würde. Ich hätte vielleicht vor so 1,5 Jahren, als ich noch kein Instagram als Journalistin gemacht habe, das nicht gesagt, ich mache Radio oder nicht gesagt, ich mache Fernsehen. Dann hätte ich vielleicht gesagt, ich bin Journalistin. Wobei, vielleicht verknüpfe ich es auch. Aber ja, ich nenne tatsächlich immer erst die Plattform. Aber nicht, weil ich meinen Job weniger toll finde, aber einfach, weil ich vielleicht einfach, weil ich die Plattform so viel toller finde.
Oder dich so viel mehr damit identifizierst.
Ja, genau,
ne?
Ja.
Ihr macht ja viel feministische Themen, Zielgruppe ist junge Frauen. Konntest du eigentlich Menstruationstasse schon immer so flüssig aussprechen?
Menstruationstasse, heute mit Schnupfen geht's nicht so gut, aber nein, ich kannte das vorher auch gar nicht. Also ich habe durch den Job bei Mädelsabende, Mädelsabende ist der Instagram-Kanal, für den ich arbeite im WDR, @Mädelsabende mit AE, da habe ich mich mit diesen feministischen Themen, in Anführungsstrichen, das ist ja so Leitfeminismus, noch überhaupt nicht ausgekannt.
Was ist Leitfeminismus?
Ich würde sagen, es ist so eine subtilere Art des Feminismus. Das bedeutet, ich versuche, alle meine Themen, auch wenn sie per se erstmal gar nicht feministisch sind, mit einer feministischen Haltung anzugehen. Das heißt, ich sage niemals die feministische Perspektive zum Thema Leben mit Behinderung oder zum Thema Schwangerschaftsabbrüche ist die und die, sondern das soll einfach überall immer so mitschwingen, so leise mit daherkommen.
Und wenn du diese Themen Selbstbefriedigung, hormonfreie Verhütung, Menstruationstasse, you name it, dann irgendwie beim Chefredakteur oder bei irgendwelchen Chefs, bei denen du das irgendwie vorstellen musst, pitchst, wie muss man sich das vorstellen?
Es ist skurril, auf jeden Fall. Also ich arbeite ja in einem Haus, was so sehr klassische, starre Strukturen hat und auch noch sehr hierarchisch ist. Also es ist ein bisschen irgendwie so wie bei der Stadt eben. So fühlt man sich manchmal. Und gerade so Chefs, jetzt meine Chefin natürlich ist damit total vertraut, aber Chefs, die da drüber stehen, die sind dann schon auch ein bisschen befremdet. Ist das ein Wort? Die finden es befremdlich. Also ich glaube, Männer noch mehr als Frauen tatsächlich, so ist mein Eindruck. Aber man erzählt das dann und für mich selber sind das ja irgendwie keine besonderen Begriffe mehr. Ich sage ja nicht irgendwie, oh krass, ich habe gerade Menstruationstasse gesagt, sondern das kommt mir so von den Lippen, wie ich irgendwie sage, ich esse jetzt ein Nutella-Brot. Und für die ist es dann aber so, dass sie so, naja, einfach so ein bisschen, ich bringe sie aus ihrer Komfortzone raus damit, glaube ich. Und das ist, ich finde das lustig, weil ich finde, das sind Themen, die sind halt ganz normal, die sollten Teil unserer Gesellschaft sein. Und man merkt halt immer, wie sehr das nicht so ist bei diesen Leuten, die einfach in einer völlig anderen Bubble leben.
Haben die dann trotzdem Verständnis dafür, dass das wichtig ist? Oder wie viel deiner Arbeit ist, auch Überzeugungsarbeit für diese Themen zu leisten?
Ich glaube, es ist viel Überzeugungsarbeit, einfach weil diese Themen natürlich, naja, so Frauenthemen, sag ich mal, sind. Und ich glaube, Frauenthemen sind generell Themen, die in so einem hierarchischen Haus tendenziell eher mehr belächelt werden als Themen wie Politik, Wirtschaft oder Sport. Das liegt schon mal so in der Natur der Themen, was schade ist auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass die Plattform damit reinspielt, dass Instagram eine Plattform ist, die halt keine klassische lineare Plattform ist wie das Radio oder wie Fernsehen oder wie Zeitung, wobei der WDR macht ja keine Zeitung, aber so zumindest keine der klassischen Medien ist. Und gerade bei ein bisschen älteren Leuten, die vielleicht nicht so einen Innovationsgeist in sich haben, sind das schon zwei Themenfelder, die aufeinander clashen, wo man sehr viel überzeugen muss, dass das trotzdem noch professioneller Journalismus ist.
Du provozierst ja auch gerne ein bisschen mit diesen Themen. Du sagst auch, du findest das lustig. Jetzt bist du 26. Könntest du das mit Anfang 30 noch genauso machen?
Ich glaube, mit Anfang 30 schon noch. Ich glaube, mit Anfang 40 nicht mehr. Ich glaube, auch mit Ende 30 nicht mehr. Ich glaube, ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich jung klinge, jung aussehe und mich auch jung fühle. Also ich glaube, es kommt eher so der Punkt, wo man sich denkt, okay, irgendwie fühle ich mich jetzt zu alt dafür. Aber die Community, die wir erreichen bei Instagram, die ist zum Beispiel auch grundsätzlich oder tendenziell eher so ein bisschen älter als ich. Also die sind eher so Mitte 20 bis Mitte 30. Das heißt, ich habe noch nicht das Gefühl, ich erzähle jetzt den kleinen Kids irgendwas über Sexualität und fühle mich wie die alte Omi. Aber ich glaube, irgendwann würde ich oder werde ich für mich selber merken, dass ich da so rausgewachsen bin und auch alles schon mal erzählt habe oder schon zweimal oder viermal.
Auch wenn du erst 26 bist, bist du ja trotzdem schon fast 5 Jahre beim WDR, ne? Mhm. Was würdest du sagen, waren die größten Schwierigkeiten in dieser Anfangsphase?
Ich glaube, in meiner Ausbildung, das war 2014, 15, waren die größten Schwierigkeiten, dass ich noch nicht so selbstbewusst war. Ich wusste noch nicht so genau, was kann ich eigentlich. Und ich habe mich auch nicht so getraut, für mich selber einzustehen. Also ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, also im Volontariat ist das so, das ist diese Einjahresausbildung bei uns zur Redakteurin und dann durchläuft man quasi wie so verschiedene Praktika. Also dann hast du 12 Praktika oder 8 Praktika, je nachdem. Und ich war für 3 Monate in einer Station und dann kam es irgendwie so zu dem Punkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, ich komme da nicht so richtig gut an und die finden irgendwie das, was ich mache, auch nicht so richtig gut. Da habe ich Filme gemacht. Ich durfte die nicht selber vertonen, also ich durfte die nicht sprechen, weil ich zu jung klang. Und dann bin ich in so eine Abwehrhaltung gegangen. Dann habe ich einfach gar nichts mehr gemacht. Dann habe ich irgendwie so gedacht, ich gehe jetzt morgens zur Arbeit und ich bin möglichst unauffällig und versuche einfach irgendwie in den Konferenzen bloß nichts zu sagen und versuche jetzt diese 3 Monate abzusitzen. Aber hatte überhaupt nicht so den inneren Impuls zu sagen, ich reiß das Ruder nochmal rum, sondern war eher so, nee, jetzt ist halt irgendwie zu spät und jetzt sitze ich hier und jetzt ist es auch irgendwie keine Chance mehr für mich, da rauszukommen.
Und das würdest du heute anders machen?
Ja, ich hoffe. Also ich war lange nicht mehr in so einer Situation, aber ich glaube, ich weiß mittlerweile mehr, was ich kann und was ich nicht kann, würde mich aber nicht so klein kriegen lassen von irgendwelchen Leuten, die von der Position über mir stehen und dann mir was an den Kopf werfen und mich dann davon nicht so beeinflussen lassen.
Und wie hast du dieses Selbstbewusstsein gewonnen?
Ich glaube, das waren ganz viele Faktoren. Also einmal Erfahrung. Also ich mache das, was ich jetzt mache, auch schon sehr lange. Und ich habe zum Beispiel jetzt bei Instagram das Glück, dass ich das auch, glaube ich, sehr gut mache und dass ich die Plattform auch sehr gut kenne. Also ich habe so ein bisschen den Punkt erreicht, wo ich das besser mache als die meisten im WDR. Aber natürlich macht es auch fast niemand anders. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendein Junior wäre und ich hätte noch 1000 Seniors über mir und Leute, die es noch irgendwie anders machen. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Dann, glaube ich, habe ich viele Erfahrungen gemacht, die mich einfach dahin gebracht haben, dass ich mittlerweile denke, so, was soll halt passieren? Also so, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Und ich, also das Schlimmste wäre immer noch nicht schlimm, weil ich würde halt irgendeinen Fehler machen auf dem Kanal zum Beispiel und dann würde ich ihn halt verbessern und würde halt sagen, ja, es war blöd. Aber man hat so alles schon mal durch. Man hat schon mal einen Shitstorm bekommen, man hat irgendwie schon mal einen Fehler gemacht, man hat irgendwie schon mal was vergessen. Also so, da glaube ich, habe ich so ein bisschen für mich so eine Ruhe gefunden.
Ist der Druck, da Fehler zu machen oder auch in manchen Dingen zu scheitern, höher, weil alles, was du machst, ja auch sehr öffentlich ist?
Voll. Also es kommt auch jetzt gerade erst mit der Zeit und ich merke jetzt schon, dass immer, wenn ich was auf dem Kanal hochlade, also ich bin immer eine Woche im Monat dran sozusagen, dann immer 7 Tage vor der Kamera, dass es jetzt bei mir so ist, dass ich schon mir alles 3-mal überlege und 3-mal gegenchecke. Ist da ein Rechtschreibfehler drin? Habe ich vielleicht irgendjemanden ausgeschlossen aus meinem
Sprech. Wie du formuliert hast.
Genau,
oder so.
Also wir haben zum Beispiel eine ganz sensible Community, was sowas angeht wie Gendern oder wie alle Geschlechter mit meinen und dass man bloß nicht so heteronormativ ist, also dass man jetzt zum Beispiel nicht immer nur von Männern und Frauen spricht, sondern oder von heterosexuellen Beziehungen und das sind so Sachen, die lerne ich halt auch erst mit der Zeit, aber ich glaube, da ist es schon so, dass man weiß, dass ich weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann sehen den halt nicht 5 Leute, sondern halt 100.000 Leute. Und dann kriege ich auch nicht nur eine Rückmeldung, sondern direkt 100, 200, 300 Rückmeldungen. Und das wird natürlich direkt, wenn das so öffentliche Rückmeldungen sind, zum Beispiel unter einem Bild bei Instagram, also in der Kommentarfunktion, dann entwickelt sich so eine Eigendynamik. Und dann stacheln sich die Menschen gegenseitig an und weisen auf die Fehler hin und sagen, wie kann das denn sein, das ist doch ein öffentlich-rechtlicher Kanal und so. Und das ist dann schon so was, wo man denkt, ja klar, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Kanal, aber ich bin ja auch immer noch ein Mensch.
Bei so Fehlern kann es eben schwieriger sein, aber grundsätzlich kann es ja auch was Schönes haben, in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie wichtig ist dir das, dass deine Arbeit gesehen wird?
Ich glaube, ich hätte früher gesagt, es ist mir nicht wichtig. Jetzt, wo ich das mal habe, diese Öffentlichkeit, würde ich schon sagen, dass mir das wichtig ist. Und ich finde das auch nicht besonders sympathisch, das zu sagen, muss ich sagen, weil ich finde so...
Aber das ist sehr ehrlich, oder?
Ja, voll. Also ich glaube, so in der Öffentlichkeit zu stehen, hat auch immer sowas Narzisstisches. Also man will irgendwie das für das, was man macht, ein Lob bekommen und gesehen werden. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, man gewöhnt sich dann daran, dieses Feedback zu bekommen, was man halt von sehr, sehr vielen Menschen bekommt und nicht nur irgendwie von der Vorgesetzten oder von irgendwelchen Leuten aus dem Team. Das heißt, ich glaube, es würde mir schon schwerfallen, da wieder zurückzugehen, also zurück aus dieser Öffentlichkeit. Wobei ich gebe zum Beispiel auch Seminare und da habe ich ja in gewisser Form auch eine Öffentlichkeit, wenn ich irgendwie vor diesen 20 Leuten stehe oder sitze und mit denen irgendwas ausarbeite. Und das finde ich einfach so ein bisschen, also das würde mir auch, glaube ich, reichen, einfach so diese Bestätigung zu kriegen von den Leuten und dieses Feedback mit denen zusammen an was zu arbeiten oder die zu erreichen.
Bist du eitel?
Was mein Aussehen angeht, nein. Da bin ich ganz sicher, weil am Anfang habe ich mich für jede Instagram-Story zum Beispiel fertig gemacht. Und mittlerweile bin ich so, kannst du halt nicht schaffen. Also so oft, wie man vor einer Kamera steht, kann man sich, also zumindest...
Du meinst jetzt auch auf deinem privaten Kanal, oder? Weil ich meine, bei Instagram, also bei Mädelsabende wäre eine Woche im Monat, da könnte man ja sagen,
könnte
kann
man,
ich mal jeden
könnte
Tag
man
machen.
Das stimmt, das stimmt. Ich hatte neulich auch so eine ganz lustige Situation. Ich mache noch einen anderen Kanal, von auch vom WDR-Reporter heißt der, bei YouTube, und wir machen zu jedem YouTube-Film auch ein Snapchat-Video. Und für dieses Snapchat-Video müssen wir immer in so ein, also in so ein Studio fahren. Das ist dann hinter so einem Greenscreen und das wird nachher so ganz aufwendig und wild bearbeitet. Und wenn du davor stehst, dann sieht man halt alles. Also man sieht jeden Pickel, man sieht irgendwie die Haare, ob die jetzt irgendwie 3 Tage nicht gewaschen waren oder heute Morgen frisch gewaschen sind. Und es gibt immer eine Maske vorher. Das heißt, eine Person, die dich halt schminkt im WDR, eine professionelle Visagistin, und deine Haare macht und so. Und ich bin dann den Morgen aufgewacht und dachte so, ich will das nicht. So, ich habe keinen Bock, dass mich jemand irgendwie jetzt fertig macht. Und wenn ich dann halt vielleicht 10% weniger perfekt aussehe, dann ist das halt so. Und dann habe ich das auch abbestellt und die von der Redaktion waren auch so, okay, bist du dir sicher, Claire, dass du das nicht willst? Und ich war so, nee, es ist mir einfach nicht so wichtig.
War das dann irgendwie ein Affront gegen die Visagistin?
Ich habe nicht mit der persönlich gesprochen. Ich hoffe nicht. Also ich glaube, es gibt noch genug eitle Menschen, die sie glücklich machen kann.
Wann bist du in deinem Job erfolgreich? Du kriegst ja viel direktes Feedback dadurch, dass es so öffentlich ist. Ist das auch für dich dein Hauptkriterium?
Das Feedback von außen, meinst du? Ich glaube schon. Also das ist mir zum Beispiel auch wichtiger als jetzt in meinem klassischen Mitarbeitergespräch mit meiner Chefin, wenn ich dann höre so, okay, du hast das gut gemacht oder das Ziel erreicht, das Ziel vielleicht auch nicht erreicht. Ich glaube, diese Bestätigung von den Menschen, die ich wirklich erreichen will mit meinen Themen, das ist mir das Wichtigste. Und das habe ich auch erst wieder, seit ich Mädelsabende mache. Davor habe ich viele, naja, nicht viele Jahre, so 2 oder 3 im WDR halt normal gearbeitet, fürs Radio, fürs Fernsehen, und nie Feedback bekommen. Und mit Mädelsabende, mit diesem Instagram-Kanal, war das erste Mal wieder, dass mir jemand geschrieben hat, dein Thema hat mich erreicht und bewegt und hat was verändert in meinem Leben. Zum Beispiel Thema Depressionen. Da hat jemand geschrieben, ich gehe jetzt zur Therapie. Er hat mich dazu motiviert, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Oder Schwangerschaftsabbrüche. So, ich habe es endlich irgendwie meinen besten Freunden erzählt, dass ich letztes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch hatte, weil ihr mir gezeigt habt, es ist kein Tabu. Und das sind so Sachen, das ist mir noch viel wichtiger.
Inwiefern beeinflusst das auch, was du für Ziele hast? Also glaubst du, dass du langfristig immer auf Social Media arbeiten wirst, auch weil man ja vielleicht von diesem direkten Feedback auch ein bisschen süchtig wird? Weil den kannst du ja theoretisch auch mit Radio- oder Fernsehbeiträgen zum gewissen Maße haben. Du würdest halt nur nicht mitkriegen.
Ja, das stimmt. Total. Also ich glaube, ich werde nicht zwangsläufig immer auf einem Social-Media-Kanal vor einer Kamera stehen und meine Inhalte da präsentieren. Das würde ja auch bedeuten, ich müsste für immer Journalistin sein. Ich könnte natürlich auch vielleicht Influencerin werden, aber das bitte nein. ich glaube, dass ich schon immer ein Sprachrohr, sag ich mal, brauche in die Öffentlichkeit. Also jetzt auch noch ein bisschen länger und was heißt ein bisschen länger, aber so gerade könnte ich mir nicht vorstellen, dass es nicht mehr so ist. Und das heißt, ich würde meinen privaten Instagram-Kanal schon immer gerne auch weitermachen. Oder vielleicht ist es irgendwann auch eine andere Plattform. Vielleicht ist es, keine Ahnung, vielleicht gibt es die jetzt gerade noch nicht und ich habe die dann in 5 Jahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich beruflich irgendwann zumindest von vor der Kamera weggehe und sage, ich beschäftige mich trotzdem, glaube ich, weiter, solange es geht, mit den sozialen Medien, weil ich das einfach super spannend finde. Aber vielleicht halt nicht als Journalistin.
Wenn du an deinem jetzigen Job ein bisschen was ändern könntest, hättest du dann lieber mehr Sinn, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit. Auf jeden Fall mehr Freizeit. Also ich glaube, gerade dieses Arbeiten im Internet bedingt halt, dass es gibt halt keinen Feierabend. Also das Internet macht halt nicht um 17.30 Uhr zu. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich. Also es gibt halt Abende, wo ich in einer Themenwoche bin, die vielleicht auch irgendwie sehr emotional ist. Und dann macht man eine Story, die auch wirklich einem dann, also die mir auch nahe geht dann und ich glaube auch vielen aus der Community. Und dann ist es halt 18 Uhr und dann mache ich mein Handy aber nicht aus, sondern dann gucke ich vielleicht um 20 Uhr nochmal rein und um 23 Uhr und dann erwische ich mich auch dabei, wie ich das Erste, was ich mache morgens, ist auf dieses Handy zu gucken und in Instagram reinzugehen und zu gucken, hat jemand was geschrieben, braucht jemand vielleicht irgendwie Unterstützung, Hilfe, kriege ich irgendwie schlechtes Feedback, muss ich was verbessern, muss ich irgendwas gerade stellen. Also das ist so ein bisschen ein Freizeitfresser.
Aber ist das gut so?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist gut, dass das 24/7 verfügbar ist für die anderen. Ich glaube, dass das nicht gut ist, dass man sich so davon beeinflussen lässt, wie ich das tue. Das ist ein sehr großer Arbeitsprozess, wo ich selber an mir arbeiten muss. Ich glaube, dass ich mich da schon ein bisschen gebessert habe über das letzte Jahr, über die letzten 1,5 Jahre. Aber es fällt mir super schwer.
Lass uns mal ein bisschen zurückspringen. Jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, was du jetzt machst, aber vielleicht ist auch spannend, wie du da hingekommen bist. Jetzt bist du 26. Wann hast du das erste Mal gearbeitet?
Das allererste Mal so richtig, richtig?
Gegen Geld.
Gegen Geld. Da war ich, lass mich nicht lügen, 15. Obwohl, ich habe schon mal Zeitungen ausgetragen vorher, da war ich bestimmt so 13 oder so. Aber so an meinen ersten richtigen Job, den ich mich erinnere, da war ich, glaube ich, 15 ungefähr im Eiscafé. Jeden Sonntag und jeden Montag nach der Schule.
Hat es Spaß gemacht oder hast du es hauptsächlich fürs Geld gemacht?
Es hat auch Spaß gemacht. Also man kam irgendwie so in Kontakt mit verschiedenen Leuten. Man konnte Eis essen zwischendurch. Es war ein nettes Team.
Das ist
Team.
Wichtig. Das Eis essen zwischendurch wichtig. Ist schon mal ein gutes Argument.
Ja, ich wohnte direkt da drüber über diese Eisdiele. Ich hatte quasi keinen langen Anfahrtsweg. Ich musste nur 2 Stockwerke runterlaufen. Und mir hat es schon auch Spaß gemacht, am Ende dann zu wissen, ich habe jetzt gerade echt hart dafür gearbeitet und habe, glaube ich, 5 Euro die Stunde bekommen damals. War noch vor Mindestlohnzeiten.
Ja.
Aber es war halt viel Geld für mich, ne?
Was hast du da gelernt, was dir vielleicht auch später noch nützlich wurde?
Ich glaube, ich habe diese ganz klassischen, also Service-Sachen gelernt, was mir jetzt nichts in meinem jetzigen Job bringt, aber so ein bisschen einfach Manieren und wie macht man das alles. Es hat mir aber auch gezeigt, dass man, wenn ich an meinen Job jetzt denke, dass es super wichtig ist, irgendwann mal für wirklich wenig Geld wirklich hart zu arbeiten, weil man dann halt ganz viel auch anders wertschätzt, finde ich. Also wenn ich jetzt, ich glaube, ich könnte jetzt nicht mehr für 5 Euro die Stunde arbeiten, aber jetzt weiß ich sehr zu schätzen, wie viel Geld ich jetzt verdiene.
Du glaubst also, dass nordet einen so ein bisschen ein in der Hinsicht.
Voll. Und das zeigt auch, dass wenn ich zum Beispiel in einem Eiscafé bin, dann hoffe ich, dass niemand mehr nur 5 Euro verdient. Aber ich sehe die Leute dann auch ein bisschen anders, weil ich weiß, ich war 15, dann habe ich bis nach dem Abi da gearbeitet. Also 3 Jahre. Und das war schon echt hart. Also es war einfach anstrengend, körperlich. Jetzt nicht irgendwie nicht psychisch fordern, aber physisch einfach. Und wenn ich jetzt dann die Leute sehe, die im Eiscafé arbeiten, dann denke ich so, gut, das auch mal gemacht zu haben und gut zu wissen, was ihr gerade hier durchmacht. Ich gebe euch ein bisschen mehr Trinkgeld.
Trotzdem hast du ja jetzt keine Eisdiele, sondern bist Journalistin geworden. Wann ist dieser Wunsch in dir gereift?
Ich habe schon ganz früh angefangen, beim Kölner Stadtanzeiger zu arbeiten. Das ist so das regionale Magazin hier, also die Zeitung. Und ich glaube, das war Als ich 13 war, habe ich mal, da hatten wir damals noch eine Zeitung zu Hause, das haben ja auch nicht mehr viele, aber wir hatten diese Zeitung auf jeden Fall und es gab jeden Donnerstag so eine Doppelseite, die hieß Junge Zeiten und habe ich mir das angeguckt und fand das irgendwie cool und habe dann so rausgelesen, dass das halt von jungen Menschen gemacht wird und dachte so, ey, da möchte ich auch dabei sein. Und dann habe ich vom Computer meiner Mutter eine E-Mail geschrieben an diese Redaktion und habe gesagt, ich würde gerne mitmachen, aber da war ich ja noch total klein, da war ich ja irgendwie in der... Mit 13 ist man
also
in der
8. Klasse oder so,
ja,
glaube ich.
So,
ja,
so 8. Klasse ungefähr. Und ziemlich genau ein Jahr später wurde ich eingeladen, da mal hinzukommen. Und
haben die dir überhaupt geantwortet das erste Mal? Oder?
Nein,
okay.
Ein Jahr später. Ich weiß auch nicht, wo das versunken ist. auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren und dann war ich Teil dieses Teams. Also ich habe mich dann da freiwillig für entschieden und habe dann da jeden Donnerstag hatten wir Redaktionskonferenz. Das war dann so fast eine Stunde von mir zu Hause entfernt in Köln. Ich musste dann zwei U-Bahnen nehmen und das war echt immer anstrengend. Ich habe mein Leben lang Germany's Next Topmodel verpasst. Das heißt, da konnte ich nie mitreden. Das fällt auch nach, also rückblickend gar nicht so schlimm. Aber das hat so angefangen, dass ich da eigentlich geschrieben habe immer, also viele Jahre dann auch während der Schule.
Gab es da Geld für?
Ja, ich glaube 13 Cent pro Zeile, also verschwindend wenig. Also man konnte davon jetzt nicht reich werden, aber man hat so ein bisschen wie so eine Aufwandsentschädigung bekommen. Und dann hat sich das irgendwie so rauskristallisiert, dass ich das irgendwie gerne mag und vielleicht auch so ganz gut kann, also besser als ich zumindest Mathe und andere naturwissenschaftliche Sachen konnte. Und dann habe ich nach dem Abi mich dazu entschieden, dass ich erstmal so verschiedene Praktika machen möchte für ein halbes Jahr. Und habe dann, nachdem ich ein Jahr quasi Pause gemacht habe zwischen Abi und Studium, auch nochmal ein halbes Jahr lang verschiedene Sachen mir angeguckt, reingeschnuppert und dann war es irgendwie klar, das machst du jetzt mal.
Aber dieses Reinschnuppern war nur im journalistischen Bereich oder hast du auch nochmal was ganz anderes angeguckt?
Nee, nur im journalistischen Bereich, aber lustigerweise habe ich mich für verschiedenste Studiengänge beworben. Also ich hatte, glaube ich, nachher auch einen Psychologiestudienplatz in Tübingen und ich hatte mich auch für Humanbiologie beworben, wurde auch genommen, weil ich fand auch Bio spannend im Abi. Also ich hatte schon auch viele Interessen, aber ich habe immer gesagt, wenn ich in Dortmund angenommen werde, an dieser Uni mit diesem Studiengang, der hat einen relativ hohen NC.
Dem Journalistikstudiengang.
Genau, dem Journalistikstudiengang. Dann war ich so, okay, dann mache ich das. Und dann wurde ich genommen und dann dachte ich so, das ist irgendwie eine Fügung, ich muss das jetzt machen.
Und wie hat deine Familie oder deine Freunde darauf reagiert? Hast du das Gefühl, die drängen dich in die eine oder andere Richtung?
Gar nicht tatsächlich. Also meine Mutter war da immer so total offen. Ich glaube, die hätte alles unterstützt. Es war so ein bisschen auch eine Geldfrage damals tatsächlich, weil Dortmund war jetzt nicht so weit von Köln weg und ich wusste, wenn ich in Dortmund studiere, habe ich ein Semesterticket. Ich kann dann günstig nach Hause fahren. Ich wusste, die Mieten sind nicht so teuer in Dortmund. Also ich hätte es auch irgendwie wahrscheinlich anders stemmen können in einer anderen Stadt, aber es wäre jetzt zum Beispiel für mich nicht in Frage gekommen, nach München zu ziehen oder so. Aber auch meine Freunde haben mich eigentlich immer supportet, obwohl eigentlich niemand was gemacht hat in meine Richtung. Waren alle ein bisschen klassischer, traditioneller.
Das klingt ja alles sehr straight, ne? Also warst dann irgendwie mit, keine Ahnung, 14, 15 da beim Stadtanzeiger und dann hast du da noch Praktika gemacht und Journalistik und überhaupt. Wann hast du mal Plan B gemacht? Oder musstest du überhaupt mal Plan B machen?
Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das liegt daran, weil ich nie darüber nachgedacht habe, ob das jetzt blöd oder nicht blöd ist. Also ich glaube, ich mache mir generell einfach nicht so viele Gedanken darüber, ob ich jetzt eine richtige oder eine falsche Entscheidung treffe.
Das hast du vielleicht gar nicht gemerkt, dass es Plan B war, weil ja, es hat sich angefühlt wie Plan A.
Absolut. Also ich überlege gerade, ich glaube, das einzige Mal, wo ich so richtig gedacht habe, es gibt Plan A und wenn es Plan A nicht gibt, gibt es auch kein Plan B, war noch in der Schulzeit, als ich gerne ins Auslandssemester wollte. Und da war einfach Plan A, ich kriege ein Vollstipendium und gehe dahin und Plan B ist, ich gehe nicht. Das ist ehrlich kein Plan B, weil das ist einfach die Ausgangssituation und ich habe keins bekommen und konnte nicht gehen. Und
woran lag es?
Am Geld.
Aber woran lag es, glaubst du, dass du nicht genommen wurdest oder was war das für ein Programm?
Ich habe mich für verschiedene beworben, unter anderem für eins, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, PPP oder so? Nee. Sie ist nicht PPP. Ich weiß es nicht mehr. Ich wurde auf jeden Fall Zweite und habe immer gehofft, dass ich noch nachrücke. Ist aber nicht passiert. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also ich glaube, manchmal ist man auch nicht unbedingt schlechter, wenn man für irgendwas nicht genommen wird. Also ich habe das jetzt mit der Zeit auch immer gemerkt. Ich habe mich schon auch immer mal wieder für Sachen beworben und wurde nicht genommen für verschiedene Jobs. Und ich glaube, das liegt gar nicht unbedingt dann an einem selber, dass man irgendwie nicht gut genug ist. Weil vielleicht hat man gerade nicht reingepasst und vielleicht ist man irgendwie so nicht die Person gewesen, die jetzt für dieses spezielle Programm irgendwie funktioniert hätte. Und von daher sehe ich das dann auch gar nicht mehr so als Scheitern an.
Konntest du das damals auch schon so sehen mit 16?
Boah, nee, ich war am Boden. Also ich habe richtig geweint, weil ich dachte so, es kann ja nicht sein, dass jetzt Geld der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass ich irgendwas nicht machen kann in meinem Leben, was ich so gerne gemacht hätte. Und wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich es auch immer noch total gerne gemacht. Also das ist wirklich so, das finde ich richtig schade, dass ich das nicht gemacht habe, nicht machen konnte. Und es tut mir auch im Nachhinein total leid, weil ich dann meiner Mama so voll Vorwürfe gemacht habe, weil ich so meinte, ja, wie kann es denn sein, dass du mir das nicht bezahlen kannst? Aber natürlich, es ist auch einfach ein Hammer viel Geld. Und ich war dann zum Glück in Budapest in meinem Bachelor.
Nochmal nachgeholt, die Auslandserfahrung. Ja. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise geprägt? Also diese Erfahrung, krass, jetzt macht mir hier das fehlende Geld einen Strich durch die Rechnung. Glaubst du, dass du da bestimmte Entscheidungen in deinem Leben in eine bestimmte Richtung getroffen hast, weil du gemerkt hast, es gibt halt Punkte, so bitter das ist, da braucht man halt einfach Geld oder es geht nicht?
Mhm. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass mich das jetzt ganz viele Dinge einfach anders sehen lässt. Ich glaube, dass ich ganz, ganz viel nochmal auf eine ganz andere Art wertschätze als vielleicht andere Menschen, die darüber nie nachdenken mussten. Also zum Glück mussten sie das nicht, weil das ja auch irgendwie was ist, gerade wenn man jung ist, du kannst ja nichts machen. Also mit 5 € pro Stunde bei der Eisdiele hätte ich jetzt auch kein Auslandssemester finanzieren können, egal wie hart man arbeitet.
Irgendwann vielleicht ein One-Way-Ticket, aber.
Ganz genau. Also ich glaube, es gibt einfach so einen Punkt, zum Beispiel bei Geld, also du kannst noch so hart arbeiten, zumindest in den Möglichkeiten, die man dann hat, gerade als Schülerin, es geht einfach manchmal nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was ich an Geld verdiene, dann weiß ich das schon sehr zu schätzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, dass ich so mein Masterstudium finanzieren konnte, ohne dass mir da irgendjemand helfen musste, dann bin ich auch schon stolz auf mich, weil ich denke, das ist schon auch irgendwie viel, was ich da geschafft habe.
Und wenn du jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich wieder weniger Geld haben würdest, was würde dir dann am meisten fehlen? Welcher Verzicht wäre der schwerste?
Ich glaube, reisen zu gehen. Also ich gebe gar nicht so viel Geld aus für so materielle Dinge. Zum Beispiel kaufe ich mir jetzt nicht irgendwie viele Klamotten oder so. Ich teile einfach viel mit meinen Schwestern und muss da nicht so viel investieren. Die haben genug.
Praktisch.
Praktisch. Aber dieses Reisen gehen, das ist für mich schon so Freiheit und auch ein Ausgleich zu meinem Job und so ein bisschen eine Auszeit vom Leben irgendwie auch. Und wenn ich das nicht mehr könnte oder vor allem nicht mehr so leicht könnte, weil wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich würde gerne irgendwie nächstes Jahr nach, weiß ich nicht, Südafrika fliegen, dann wäre das jetzt nichts, wo ich auf irgendwas anderes in meinem Leben aktuell verzichten müsste. Und das würde mir schon sehr schwer fallen.
Wenn man in der Schule ist oder gerade Abi gemacht hat oder so, dann hat man ja oft so eine Idee davon, mit 26, 27, dann bin ich bestimmt da und da und mache das und das. Bist du da, wo du dachtest, dass du wärst?
Gar nicht. Und wenn ich jetzt manchmal so daran zurückdenke, wie ich früher über 26-Jährige dachte, denke ich jetzt so, oh Gott, ich bin ja noch lange nicht, ich bin ja noch voll klein.
Was dachtest du denn, wo du wärst?
Ich dachte, man hätte mit 26 vielleicht so eine feste Partnerschaft, also ich habe eine feste Partnerschaft, aber so man hat vielleicht ein Kind und man ist irgendwie selbstbewusst. Ich bin auch selbstbewusst, aber trotzdem dachte ich, wenn man erwachsen ist, dann zweifelt man nicht mehr an sich, dann weint man nicht mehr.
Sind mehr Fragen schon geklärt?
So. Ja, genau. Und man hat aber noch so viele Fragen, weil gefühlt stelle ich mir jetzt einfach genauso viele Fragen wie mit 15 oder mit 16, die sind einfach nur ein bisschen anders. Aber trotzdem denke ich so, was ist wohl mit 30 und was ist wohl mit 40? Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht so einen Job habe, wo jeder Tag gleich ist. Also hätte ich jetzt vielleicht so einen 9-to-5-Job und ich wüsste, ich bleibe in dem jetzt die nächsten 30 Jahre, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber bei mir ist jeder Tag so ein Überraschungspaket.
Wo und wie denkst du über Ziele nach? Also was sind die Situationen, in denen du so überlegst, ach, in 5 Jahren, da möchte ich gern da und da sein?
Ich glaube, ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Ich höre immer, dass man das tun sollte und sich so Pläne macht, so in 5 Jahren, in 10 Jahren. Das kennt man ja wohl auch aus Bewerbungsgesprächen. Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Bewerbungsgespräch, außer damals, als ich mich für diese Ausbildung beworben habe. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, bei mir passieren die Sachen einfach und ich denke nicht so lange darüber nach. Also ich glaube, hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, wo ich jetzt bin, dann hätte ich gesagt so, wie soll das denn passieren? So, hä, das macht doch gar keinen Sinn. Hätte man mir das vor 3 Jahren gesagt, hätte ich genau dasselbe gesagt.
Obwohl, aber ist das Glück oder ist das Können, wo du jetzt bist? Wie kommt das denn dann? Weil du hattest ja dann offensichtlich nicht das Ziel, ich möchte dann in 5 Jahren beim WDR volontiert haben und dann einen erfolgreichen Instagram-Kanal, zack, 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 dafür muss ich das tun und jetzt bist du da.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus Glück und Können. Also ich glaube, ich war schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damit meine ich, dass ich zur richtigen Zeit im WDR war, als junge Leute gesucht wurden, die sich auskennen mit sozialen Medien. Ich habe in meinem Volontariat eine Station gehabt bei Frau TV und meine Chefin damals bei Frau TV ist auch jetzt meine Chefin bei Mädelsabende, weil sie hat das Projekt gegründet.
Frau TV ist ein Frauenmagazin im WDR.
Genau, ja. Also was immer einmal die Woche abends kommt. Und dass ich Verena, meine Chefin von Mädelsabende, da getroffen habe, das war ja prinzipiell erstmal Zufall, würde ich jetzt sagen. Ich habe nicht gesagt, ich möchte Verena Lammert kennenlernen, weil sie vielleicht irgendwann mal eine Idee haben wird. Aber ich glaube, es ist auch viel Können, weil ich habe mich natürlich schon so bewiesen, dass sie an mich gedacht hat, als sie dann an dem Punkt war, zu sagen, ich möchte dieses Format gründen. Und wen frage ich jetzt? Also wer soll da vor die Kamera? Und ich glaube, ganz viel ist einfach harte Arbeit. Und wenn ich so zurückblicke, dann denke ich immer so, auch mein Leben war die letzten Jahre ja ganz entspannt, aber ehrlich gesagt war mein Leben gar nicht entspannt. Also ich habe eigentlich ziemlich viel gearbeitet und zwar war ich auch immer reisen, aber da, wo ich jetzt bin, wäre ich nicht, wenn ich gechillt hätte.
Aber kannst du auch gut schreien, hier, ich könnte das?
Seit ich weiß, was ich kann, schon. Aber wenn das was ist, was ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das kann, dann bin ich immer eher so...
Lieber gefragt werden.
Aber ich merke auch, dass ich durch diese Geschichte vor der Kamera und jetzt auch viele irgendwie Workshops und irgendwelche Talks in der Öffentlichkeit, also mit einem Publikum, dass ich ein bisschen gelernt habe, und das darf man gar nicht sagen, aber so gelernt habe zu bullshitten. Also ich glaube, ich kann mittlerweile besser so tun, als wäre ich selbstsicher in einer Situation, in der ich es nicht bin.
Fake it till you make it. Ne?
Genau. Ja. Es ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die ich jetzt super toll finde, aber mir bringt sie manchmal einfach was.
Und ich glaube, das ist auch ein Können. Also ich glaube, das ist ja bei ganz vielen Menschen so, dass sie sich gar nicht selbstbewusst oder als Experte in dem Gebiet fühlen.
Ja.
Aber es ist halt auch immer alles eine Frage der Relation.
Total.
Und das sagst du ja auch. Also zum Beispiel, dass du beim WDR die Instagram-Erklärerin bist, hat auch was damit zu tun, dass beim WDR halt keine Ahnung davon hat.
Ja.
Und deswegen bist du natürlich die absolute und geborene Expertin dafür und niemand außer dir sollte diese Vorträge halten, überspitzt gesagt. Ne?
Ja, also. Aber es ist halt so ein bisschen, ich hatte das Glück, in die Nische reinzukommen, aber ich habe es mir auch genommen dann.
Mhm.
Also ich hätte es auch einfach sagen können, ich mache das nicht. Zum Beispiel, als Verena mich damals fragte, ob ich vor die Kamera will, war mein erster Impuls zu sagen, auf gar keinen Fall. Das könnte peinlich werden und das könnte unangenehm sein, was sollen meine Freunde denken und was ist, wenn ich scheitere? Und das habe ich schon kurz gedacht und ich denke ja nicht so viel bei sowas, dann habe ich kurz darauf das wieder verworfen und dachte so, ja okay, ich versuche es einfach mal, aber hätte ich das nicht versucht, wäre ich ja gar nicht an dem Punkt jetzt.
Besprichst du solche Entscheidungen mit jemandem und wenn ja, mit wem?
Ich habe nicht die eine Person, mit der ich das bespreche. Ich habe so ein Netz aus sehr vielen tollen Freundinnen und mit denen bespreche ich dann schon immer so einzelne Entscheidungen und frage die, was halten die davon und glaubt ihr, das könnte mich in irgendeiner Form, könnte unangenehm sein oder könnte mich weiterbringen. Und das klappt eigentlich bis jetzt ganz gut, aber es gibt nicht jetzt diese eine Ankerperson, die jetzt alles irgendwie mit mir bespricht.
Und hast du ein Vorbild?
Das ist eine richtig gute Frage. Nee. Also ich habe viele Menschen, denen ich zum Beispiel folge in den sozialen Medien oder die ich auch kenne von der Arbeit, wo ich sage, ich finde den einen Bereich toll, wie die das machen. Ich finde toll, wie die irgendwie, es gibt zum Beispiel eine junge Frau bei Instagram, ich kenne die gar nicht selber. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wie die zielstrebig ist und ihre Dinge durchzieht und irgendwie sich als Marke aufbaut und immer mehr irgendwie da reinpowert. Aber die ist nicht mein Vorbild. Aber ich finde das beeindruckend, was sie macht. Und ich finde das beeindruckend, wie manche Personen einfach super organisiert sind in ihrem Leben oder sagen, ich habe eine andere Freundin, die hat sich jetzt gerade ihr eigenes Online-Business aufgebaut, weil sie unglücklich war in ihrem Job. Und dann denke ich, das finde ich auch beeindruckend, dass jemand sagt, ich bin mit dem Job im WDR unglücklich und ich mache jetzt was anderes.
so diese Krise vielleicht auch als Chance zu sehen.
Genau, total, total.
Ich will zum Ende des Podcasts so ein bisschen serviceorientiert sein und ein bisschen überlegen, was man noch anderen Leuten mitgeben könnte. Bleiben wir erstmal bei deinem Job. Also du machst ja Instagram, aber vielleicht klassischer ausgedrückt bist du Journalistin.
Du hast recht.
Angehende Journalistinnen und Journalisten, wenn du denen eine Sache raten könntest, was wäre die?
Ich würde sagen, macht so viel ihr könnt und lernt so viel kennen wie nur möglich, weil ihr müsst die Sachen machen, um zu sagen, was ihr nicht wollt. Ich habe zum Beispiel damals einmal durch die Bank alle Formate, also alle Medien gemacht, Zeitung, Magazin, Radio, Fernsehen, um dann zu sagen, das gefällt mir nicht. Also
muss man halt noch zur Zeitung gehen?
Nein, aber vielleicht zu einer Online-Magazin. Also ich würde immer eher sagen, geht zur SZ Online und nicht zur SZ, aber das ist auch, da würden mir sehr viele Menschen widersprechen. das ist jetzt nur meine Instagram-Meinung. Genau, deshalb würde ich sagen, probiert so viel aus, wie ihr könnt. Und wenn ich daran zurückdenke, was ich damals für ein Gefühl hatte, als ich diesen kurzen Scheitermoment in meinem Volontariat hatte, würde ich sagen, lasst euch nicht einreden, ihr könnt die Sachen nicht. Sondern versucht das irgendwie in großen, ganzen Kontext zu setzen. Und nur weil euch jemand sagt, eure Stimme ist zum Beispiel nicht gut genug, um einen Beitrag zu sprechen, dann seid ihr keine schlechten Journalisten.
Und um auf die Situation konkret zurückzukommen, würdest du dann jetzt heute das eher konfrontativ ansprechen oder würdest du einfach dich nicht so sehr davon runterziehen lassen?
Ich glaube beides. Ich würde es ansprechen und würde vor allem fragen, was jetzt die Gründe sind und mich nicht einfach so ein bisschen wie so ein kleines Mäuschen zurückziehen und sagen so, okay, ich bin jetzt einfach gescheitert, so, ich darf das nicht, ich bin nicht gut genug. Ich habe dann danach habe ich Sprechtraining bekommen und habe das versucht, mit meiner Sprechtrainerin noch aufzuarbeiten, weil Sprache ja voll das große Ding irgendwie ist, für Menschen auch, und das ja spiegelt ja auch total viel wider. Und ich glaube, das sind so zwei Sachen, dass man danach irgendwie guckt, was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich ein konstruktives Feedback bekomme und mir das wirklich wichtig ist.
Was war der schlechteste Karriererat, den du jemals bekommen hast?
Auf jeden Fall, zieh's durch, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich finde, man muss Dinge nicht durchziehen und man muss halt auf sich hören. Und wenn einen Dinge halt nicht glücklich machen, dann muss man da nicht bleiben. Ich hatte das mal wie gesagt, ich habe ja immer denselben Job gehabt die letzten 5 Jahre, also zumindest im selben Haus. Aber davor habe ich einige Praktika gemacht und in einem Praktikum war ich einfach todesunglücklich, weil ich hatte Bauchschmerzen, dahin zu gehen, und ich wollte das nicht machen und ich fand die Leute kacke und ich fand die Sachen einfach nicht cool. Und davor hatte mir aber jemand gesagt, so, du musst es durchziehen und nur dann kannst du wachsen. Und wenn du dich durchgebissen hast, dann bist du gut, und das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann Dinge auch abbrechen.
Und woher weiß ich, wann es sich lohnt, die Zähne zusammenzubeißen und wann ich abbrechen kann?
Das ist eine gute Frage. Das ist die größte Frage wahrscheinlich. Ich glaube, man muss ein bisschen abwägen, was ist so das kleinste Übel. Und wenn es einem wirklich damit einfach nicht gut geht und wenn man jeden Morgen aufsteht und denkt so, ich will nicht zur Arbeit gehen, dann sollte man das auf gar keinen Fall machen. Weil, ich meine, man hat ja nur, das klingt ja so ein bisschen pathetisch, aber du hast ja nur ein Leben. Und warum sollte ich diese ganze Zeit, diese 40 Stunden die Woche mit irgendwas verbringen, die ich einfach nicht mag und wo ich irgendwie mich schlecht fühle und unglücklich bin? Und ich glaube, wenn man den Punkt hat, dass man sich denkt, 40 Stunden in der Woche mache ich Sachen, die mich einfach unglücklich machen, dann sollte man aufhören.
Was war denn der beste Karriererat, den du bekommen hast?
Ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen auf meinen Master jetzt und wieder auf Geld, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Und zwar, dass man nie aufhören sollte, sich weiterzubilden, auch weil man halt nie stehen bleiben sollte. Und ich glaube, das habe ich so in den letzten 4, 5 Jahren auch so gemerkt, dass es halt immer weitergeht. Aber es geht halt auch nur weiter, wenn du dich weiterbildest. Und sei es jetzt irgendwie, dass man sich selber sowas aneignet wie Instagram und wie funktioniert das, oder dass man einfach nochmal in einen Master geht und sagt, ich investiere nochmal irgendwie einen Haufen Geld, auch wenn das vielleicht erstmal wehtut. Aber ich investiere nochmal was in mich und in meine Bildung und in meine Karriere. Und ich glaube, Geld in Bildung und Wissen zu investieren, kann nicht falsch sein.
Am Ende des Podcasts spiele ich immer geklaute Fragen. Mhm. Weil ich ja selbst noch in den Lehrjahren bin, klaue ich mir Fragen bei schlauen Menschen. Und das Spiel geht so, ich stelle dir 3 Fragen, die musst du alle nacheinander beantworten und danach musst du raten, von wem die Fragen waren. Ich gebe dir einen Tipp, also eine ist von Max Frisch, den kennst du vielleicht noch aus dem Deutschunterricht. Eine ist von Sven Michaelsen, das ist ein langjähriger Stern- und SZ-Journalist, der ganz viele Interviews gemacht hat.
Und eine ist aus diesem Fragebogen 36 Questions that lead to love, nachdem man sich angeblich in jeden Menschen verlieben kann.
Mhm.
Ready?
Bin bereit.
Okay. Erste Frage. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre das?
Ich wäre gerne weniger verbissen, was manche Dinge angeht, was so die Arbeit angeht.
Also Gelassenheit.
Gelassenheit. Klingt besser als Verbissenheit. Wow.
Gibt es Fortschritt, weil Autoritäten sterben?
Ja, definitiv. Ausrufezeichen.
Was tust du für Geld nicht?
Viel. Ich würde mich nicht ausziehen. Ich würde nicht Zeit mit Menschen verbringen, die ich nicht mag. Ich würde meine Zeit nicht verschwenden für Geld.
Was glaubst du, von wem ist welche Frage? Also die eine war die Eigenschaft, die eine war, ob es Fortschritt gibt, weil Autoritäten sterben, und die andere war, was du für Geld nicht machst.
Die zweite war von Max Frisch.
Mm-mm.
Verdammt. Die erste war von dem Questions to...
Richtig.
Ja?
Ja.
Ah, immerhin. Dann war die zweite von...
dem Sternjournalisten.
Dem Sternjournalisten. Und die dritte dann von Max Frisch.
Genau.
Was war nochmal die dritte?
Was tust du für Geld nicht?
Ach, verdammt. Ja, okay.
Das hat den Max Frisch interessiert. Allerletzte Frage. Du hast am Anfang unseres Gesprächs auch viel darüber gesprochen, dass der WDR, also der Sender, für den du ja sehr viel arbeitest, ein eher hierarchisches Haus ist, dass deine Themen da manchmal auf Verwunderung stoßen und dir das alles sehr starr vorkommt. Jetzt bist du ja Instagrammerin und Instagrammer machen immer einen Call to Action, also die rufen ihre Follower auf, irgendwas zu machen. Wenn jetzt der WDR, also dein Arbeitgeber, dein Follower wäre, was wäre dein Call to Action an ihn?
Ich würde sagen, Schätzfrage, wenn ihr so weitermacht wie jetzt gerade, wie lange wird es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch geben in Zeiten der Digitalisierung? Bitte nennt eine Zahl.
Wow, sogar mit Insta-Tool.
Ja.
Sehr gut, vielen Dank, schön, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich habe viel gelacht in dieser Dreiviertelstunde mit Claire und ich finde ihre optimistische Grundeinstellung und ihre provokative Art einfach super. Wenn euch die Folge mit Claire gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast, hört auch mal in die letzten beiden Folgen rein und folgt Claire unter Claire Wann oder unter Mädelsabende, Mädelsabend mit AE, oder auch unter ihrer neu gegründeten Firma Folgerichtig, einer Social-Media-Beratung auf Instagram. Macht's gut, bis nächste Woche zur nächsten Folge von Lehrjahre.